Ja, nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank für das nette Willkommen. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen 30 Jahre zurückgesetzt gefühlt, weil ich auch in der Baptistengemeinde zum Glauben, also ich bin nicht dort zum Glauben gekommen, aber das waren meine Anfänge des Glaubens. Und ich schaue da sehr, sehr dankbar zurück für die Zeit der Geschwister, die uns diese Zeit auch dort ermöglicht haben, uns im Glauben zu wachsen. Und es war jetzt gerade auch von Robert nochmal so der Hinweis, Grüße. Ich möchte euch einfach bitten, nehmt nächste Woche, wann geht ihr nach Gera? Nächste Woche, oder? In zwei Wochen. Nehmt doch mal bitte Grüße mit an die Baptistengemeinde in Gera. Und wenn der Franz Beudel dort ist, grüße ihn ganz herzlich. Das wäre schön. Super. Ja, ich bin dann irgendwann die Lager gewechselt, aber ich muss immer wieder sagen, es ist so gut, wir haben einen Auftrag als Gemeinde Jesu Christi, und auch in dieser Stadt, in Jena, und es ist so gut, dass wir wissen, wir haben einen Auftrag, dass Jesus Christus in dieser Stadt groß gemacht wird, und ich glaube, dafür dürfen wir einstehen und dürfen uns wirklich immer wieder auch inspirieren lassen von dem, was Gott tun möchte, auch hier in unserer Stadt. Amen. Vielen Dank auch an dich. Wie ist dein Name nochmal? Ich bin so dankbar. Es hat geklappt. Die Technik hat nicht ganz funktioniert. Ist leider so mit Apple und Windows. Das haut nicht immer ganz hin. Aber am Ende findet man doch einen Weg. Und den haben wir jetzt. Könnt ihr die Folie mal anmachen? Das wäre schön. Vielen Dank. Genau. Ja, das heutige Thema, Freude an der Schöpfung. Und meine Frau und ich, wir waren bis von 2010 bis 2016 für knapp 6 Jahre in Australien. Und da haben wir die Schöpfung mal von der ganz anderen Seite kennengelernt. Das war richtig toll. Ich habe auch ein paar Bilder mit. Also ich sage mal so, die Bilder, außer die hier, die ihr jetzt seht, die sind alle dann ziemlich von der eigenen Kamera gemacht worden. Und einfach so ein bisschen zu unterstreichen, was auch das Predigtthema betrifft. Ja, Apostelgeschichte 14, 17, das ist so der Eingangsvers. Und da sagt der Apostel Paulus, der ist da im Hintergrund, geht es da um eine Heilung eines Gelähmten, wenn man mal den Kontext dort liest in der Apostelgeschichte, um einen Gelähmten in der Stadt Lystra, Derbe, da sind die unterwegs, die haben gerade richtig Stress bekommen, die Apostel, davor in Ikonium, und dann sind sie dort, der Gelähmte wird geheilt und dann geht die Verfolgung so richtig los. Aber vorher treffen die natürlich noch ein paar Leute aus dieser Stadt. Und als dieser Gelähmte geheilt wird, die Leute sind wie aus dem Häuschen, ist klar, wäre ich auch. Und dann passiert Folgendes, man vergöttert an dem Punkt den Barnabas und den Paulus. Und macht sie, man bringt den, will den Opfer bringen und so weiter. Und dann springen da Barnabas und Paulus raus und sagen, hey, stopp. Ja, hier geht es nicht um uns, sondern hier geht es um ganz was anderes. Und da lese ich jetzt mal, was der Text uns sagt. Denn da sagt Paulus, doch Gott, er hat durch seine Wohltaten sich nicht unbezeugt gelassen, indem er euch Regen und fruchtbare Zeiten von Himmel her gesandt und euch reichlich Nahrung geschenkt und eure Herzen mit Freude erfüllt hat. Das ist ein toller Vers, weil da ist so ganz viel Reichtum da drin. Da geht es um Reichtum, da geht es um reichlich, da geht es um Wohltaten. Ich weiß nicht, wie es uns geht, euch geht. Ich bin total dankbar, dass wir in Deutschland sind und wir sind ein reiches Land. Klar, wir meckern oft auf hohem Niveau, aber das, was wir bekommen haben, was uns gegeben ist, ist so viel reicher. Wenn man mal andere Länder bereist, weiß man eigentlich, was man hat. Und dieser Überfluss an Fülle, den wir in dieser Welt finden, und es geht ja auch um die Schöpfung, und wir sind Teil der Schöpfung, und alles, was wir haben, ist irgendwo ein Teil dessen, was wir von Gott bekommen haben. dieser Überfluss an Fülle, das sind einfach die Merkmale, mit der Gott diese Welt ausgestattet hat. Er ist überfließend. Er ist reich in allem. Er ist wunderbar. Und dieser, wer erfreut sich nicht? Ich mache mal hier weiter. Einfach hier klicken und das geht. Sollte. Ich hab das schon auf on, das ist es. Hier hin. Ja, das mach einfach weiter. Sage ich weiter und dann alles gut. Gut. Ja, und es ist wirklich so, wie gesagt, die Bilder sind echt, ja. Wer erfüllt sich nicht an so einem zauberhaften Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang am Meer oder den majestätischen Gebirgszügen vom Gipfel eines Berges oder an den Lichtverhältnissen am Himmel beim Aufziehen einer Gewitterfront? Und nicht jeder kommt auch in den Genuss, die Schönheit eines Riffs einzutauchen oder hat einfach die Möglichkeit, die bizarre Natur fremder Inseln oder Kontinente zu ergründen. Und ich muss sagen, was ihr da seht, das eine, das ist die Two People's Bay. Wir waren die einzigen dort am Strand. Oben rechts ist das, genau. Das war herrlich, wunderbar. Und man kommt ins Staunen, was Gott dort tut oder was er getan hat, was er an Schöpfung uns gegeben hat. Und in Kokebora sieht man da diesen, ich glaube, wie heißt er in Deutsch, der lachende Hans. ja, ist sehr, sehr schön. Und wir haben wirklich gestaunt. Und wer den Urlaub und die Natur liebt, der kommt ganz schnell auch ins Schwärmen, Staunen über die Schöpfung, über auch das morgendliche Vogelgezwitscher. Wir sind dankbar, wir leben noch in Erfurt. Wir sind noch nicht nach Jena gezogen. Wir wohnen ziemlich am Rand von der Stadt. Und auch wenn man da die Fenster morgens aufmacht im Frühling, hört man die Vögel zwitschern. In der lauen Sommernacht hört man natürlich auch dann die Tierrufe im Wald, weil der ist nur ein paar Minuten entfernt. Also wir können ihn sehen vom Küchenfenster aus. Ja, und wir denken auch an einen Blick mit der heutigen möglichen Technik in die schier unendlichen Weiten des Universums. Und schon die präzise Ordnung unseres Sonnensystems, die ist faszinierend. Und alles spiegelt Gottes majestätische Herrlichkeit und Kraft wider. Und wir können auch in der Natur Gottes Wesen und seinen Charakter studieren. Wenn man sich da mal bewusst Zeit nimmt, kann man das tun. Die Details, die Gott geschaffen hat, die Schönheit, die Fülle. Es ist nicht einfach nur schwarz-weiß. Ja? Ich weiß nicht, du hast so schön auf dem Klavier gespielt, aber das ist nicht einfach schwarz-weiß. Und das ist schön, wenn jemand Klavier spielen kann. Ich sehe nur schwarz-weiße Tasten da drauf. Ja? Aber wenn da jemand da richtig was rausholt aus dem Klavier, dann ist das was anderes als nur schwarz-weiß. Und ja, und wir finden, wie gesagt, durchweg in der Bibel immer wieder das Lob und das Staunen derer, die Gott fürchten, ob das im ersten Buch Mose ist, ganz am Anfang, als Gott alles erschaffen hat, ob das im Buch Hiob ist, auch da kann man ab Kapitel 36 ungefähr über die Schöpfung sehr viel lesen, bei Jesaja Kapitel 40 und in dem Psalm, vor allen Dingen auch Psalm 19, da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Himmelsfest verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Und auch der Apostel Paulus, er rühmt Gottes ewige Kraft in der Schöpfung. Er sagt da in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Damit sind wir gemeint, der Mensch, der ohne Entschuldigung eigentlich ist, weil wenn er sich damit beschäftigt und mal anschaut und wirklich darüber nachdenkt, kann man nur staunen und kann sich nicht wirklich vorstellen, das soll einfach so blopp entstanden sein. Im Gegensatz halt zu denen, die das von Gott Geschaffene und Offensichtliche niederhalten, bewusst niederhalten, sagt Paulus, und als göttlich verneinen. Und in ihren Überlegungen darüber, sagt Paulus auch da weiter, haben sich diese Menschen eine Denkweise der Vergänglichkeit und des Verfalls angeeignet. Und Paulus nennt diese Gesinnung töricht. Schlicht und einfach töricht. Warum? Weil sich diese Menschen von der Möglichkeit einer ewigen Hoffnung selbst abgeschnitten haben. Wenn wir nur leben, um geboren zu werden und wieder zu sterben und dann irgendwie das dazwischen ausfüllen, welchen Sinn macht am Ende unser Leben? Wenn wir nicht auf eine völlig andere Art und Weise eine Bestimmung geschaffen wurden, für jeden Einzelnen hat Gott etwas für uns bestimmt und nicht nur für hier und jetzt. Ja, wir haben hier und jetzt unsere Bestimmung, aber auch für die Ewigkeit. Wie der Prediger auch sagt in der Bibel, dass die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt wurde. Und es ist schon interessant, Menschen zu fragen, was sie dabei empfinden, wenn sie die Schönheit der Natur betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich habe das schon gemacht. Und wenn man Menschen fragt, hey, wie wirkt das auf dich? Manche weichen aus, wenn sie dann merken, wo es hingeht. Ja? Und andere sagen tatsächlich, dass dahinter etwas Höheres stehen muss. Und das ist wahr. Denn alles Sichtbare ist ein Hinweis, ein Zeichen auf einen Größeren dahinter. Kein Mensch würde auch nur ansatzweise vermuten, dass ein monumentales Bauwerk, Entschuldigung, so ein monumentales Bauwerk mit verschiedenen architektonischen Besonderheiten, wie zum Beispiel hier diese rote Felsenstadt Petra in Jordanien, dass die nicht auch erst einem schöpferischen Geist entsprungen ist. Also die gesamte Anlage der Nabatäer mit Tempeln und Mausoleen, die wurde beginnend um 400 vor Christus in den Fels hineingehauen. Und das ist ja nur ein Teil davon, was wir sehen. Wenn also von der Schöpfung gesprochen wird, von Dingen, die geschaffen wurden, dann muss es auch einen Schöpfer, einen Geist dahinter geben, der alles entworfen hat. Für uns hier, für all die sichtbaren, anfassbaren Dinge, ist das überhaupt keine Frage, aber für die Natur ist das für viele schon eine Frage. Und dann nochmal zu unserem Eingangsvers zurückzukommen, wo es heißt, dass Gott sich durch seine Wohltaten nicht unbezeugt gelassen hat. Was nutzen alle Wohltaten, die uns geschenkt sind, wenn nicht der geachtet wird, der sie für uns erschaffen hat? Und in der Seelsorge, da erlebe ich immer wieder mal, wie Beziehungen leiden, wenn vor allem nur ein Partner dem anderen sein Wohlwollen erweist, ihm Gutes tut oder sich einsetzt. Wenn es dem anderen zum Beispiel schlecht geht und dass derjenige versucht, dass man Schwierigkeiten gemeinsam meistert. Und der andere, der nimmt es einfach als selbstverständlich. Ja, manchmal ist er sogar einfordernd und denkt, er müsste das bekommen und bekommt noch nicht mal ein Danke oder ein Sorry, es tut mir leid über seine Lippen. Sowas gibt es in Beziehungen. Und die Freude an den Gaben ohne die Freude am Geber ist wie jemand, der nur die Vorteile und die Vorzüge desjenigen ausnutzt, solange es Nachschub gibt und ansonsten den Geber ablehnt oder ihn fallen lässt. Und so habe ich mir überlegt, muss es dem verlorenen Sohn gegangen sein? Können wir nachlesen in der Bibel, in Lukas 15. Der verlorene Sohn, der als Erbe oder das Erbe seines Vaters verlangt hat, und dann hat das ja alles vergeudet. Und ich habe mir so gedacht, das steht zwar nicht dort, ja, aber so zwischen den Zeilen kann man so manchmal sich das Leben auch vorstellen, wie das da war. Das, was Jesus erzählt hat, als dann das ganze Erbe vergeudet war, denke ich, war es dann so, die ganzen Freunde, die er ausgehalten hat in der Zeit, die waren plötzlich weg. Die waren nicht mehr da, weil es gab ja nichts mehr, was sie bekommen konnten, was an Nachschub da war, mit dem sie bei Laune gehalten werden konnten. Und da stand er da, ganz alleine, hatte nichts mehr. Und wo ist er geendet? Wir wissen das, die Geschichte kennen, am Schweinetrog. Aber Gott sei Dank ist es nicht das Happy End. Ich habe mich gefragt, wie es Gott ergeht, wenn er all diese unrühmlichen Verhaltensweisen von seinen Geschöpfen ertragen muss, die seine Gaben empfangen, ihn aber selbst ablehnen. Denn das heißt dann ein Vers weiter im Römer 1, 21, denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz, es wurde verfinstert. Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir sehen in der Schöpfung Gottes Herz. Er hat alles zur Freude und zum Nutzen für den Menschen erschaffen, aber er hat auch alles dazu erschaffen, um ihn zu suchen, um ihn zu verehren und Ehrfurcht vor ihm zu haben. Wir haben das heute schon gehört in dem Gebet von Robert. Und leider entdecken wir, dass der Mensch in seiner, die nächste Folie mal, dass der Mensch in seiner Wahrnehmung und in seinem Denken völlig fehlgeleitet ist. Paulus sagt, sein Verstand wurde verfinstert und er ist unfähig geworden, Gott hinter dem Geschaffenen zu erkennen. Und im Korintherbrief, auch da sagt Paulus, wenn aber unser Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, verhüllt ist, so ist sie bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, das ist der Satan, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wenn wir am Anfang schauen in die Bibel, an Beginn der Schöpfung, da hat Gott dem Menschen die Verantwortung gegeben über die Erde und alles, was damit zusammenhängt, hat er ihm übertragen. Und nicht nur die Schöpfung sollte die Kraft und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, sondern auch der Mensch. Der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen, sollte den Charakter und das Wesen Gottes im Umgang mit der Schöpfung und auch miteinander reflektieren. Und das ist nicht mehr so, seit sich der Mensch im Garten Eden dagegen entschieden hat. Als er sich dagegen entschieden hat, Gott ganz zu vertrauen, vielmehr heißt es dort, der Mensch wollte sein wie Gott. Und seitdem, wir sehen das, ist die ganze Schöpfung über die letzten Jahrtausende von Verderben, Tod und Leid geprägt. Und der Mensch gibt eigentlich nur noch ein sehr stark verzerrtes Bild von der ehemaligen Ebenbildlichkeit Gottes wieder. Und die Freude an der Schöpfung wird auch dadurch bei uns, die wir glauben, getrübt. Wenn wir nämlich die Folgen der Zerstörung sehen, die durch Menschen geschieht, ob das in der Umwelt ist oder auch unter uns, in den Beziehungen. Etliche Menschen, die haben zwar Freude an der Schöpfung, aber ohne die Freude Am Schöpfer nennt die Bibel die Verehrung der Schöpfung was? Götzendienst nennt sie das. Sie nennt es Götzendienst. Es dreht sich alles nur noch um das Geschöpf. Man beutet, und das haben wir auch in Australien ist das so, man beutet richtig schöne, faszinierende Flecken, begehrenswerte Flecken auf der Erde aus, um Profit damit zu machen. Man klammert den Schöpfer in der Verehrung aus. Man nimmt zwar alles das, was man bekommen kann, aber der es gemacht hat, den klammert man aus. Der Mensch, sagt die Bibel, ist durch die Krankheit der Sünde, ich nenne das mal so, verdorben. Und auch die ganze Schöpfung, heißt es, seufzt und wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Und Paulus sagt, aber auch wir seufzen in uns selbst, die wir durch den Glauben an Jesus Christus, den Geist Gottes, empfangen haben und erwarten die Erlösung unseres Leibes. Auch wir spüren das. Wir spüren das in unserem eigenen Leben. Wir spüren unsere Verletzlichkeit. Wir spüren immer noch, auch wenn wir Christus kennen, auch wenn Christus in uns Wohnung gemacht hat, spüren wir immer noch auch diese zerstörende Kraft, manchmal gerade wenn es um Beziehungen geht oder auch wenn wir doch das nicht so achten, die Schöpfung, den Nächsten, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir spüren es auch in unserem Leib. Krankheit, Leid. Und es ist nicht immer so, dass wir Heilung erfahren. Manchmal ist auch Krankheit zum Tod. Auch wir haben das wieder erlebt im letzten Jahr von lieben Freunden. Zwei, die viel zu zeitig gegangen sind. Und wir wissen aber letztendlich, dass sie bei Jesus sind, dass sie im Himmel sind, dass sie beim Herrn sind. Und das ist unsere Hoffnung. Die Bibel verheißt uns eine Verwandlung aller Dinge und einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das sagt uns der Apostel Petrus. Im 2. Petrusbrief können wir das nachlesen. Aber bevor diese neue Schöpfung Gott installieren wird, indem er was Neues schafft, vor dieser Neuschöpfung musste erst eine Neuschöpfung mit uns geschehen. Und dann eine Erneuerung unserer Denkweise, damit die Freude an der Schöpfung aus der Verehrung und der Ehrfurcht vor dem Schöpfer kommt und unser Leben entsprechend ausgerichtet ist. Ich habe gehört, wie Menschen zum Beispiel, gerade jetzt in dieser Zeit, letzten Jahren bei den Corona-Einschränkungen, wie sie gesagt haben, dass sie ihr vorheriges Leben wieder zurückhaben wollen. Vielleicht habt ihr das ja auch gehört. Und manchmal sage ich mir aber, muss den Menschen ein bestimmter Lebensinhalt entzogen werden, der ihnen vorher selbstverständlich war, um über diesen Wert und den Ursprung, was sie vorher hatten, ins Nachdenken zu kommen. Und ich glaube, dass alle Dinge geschehen. Alle Dinge werden denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirken. Alle. Ob das Corona ist. Und ich will nicht sagen, dass es gut war. Und auch diese Krisenzeiten, die wir erleben, und wir sind noch nicht am Ende damit. Davon bin ich überzeugt. Aber es wird letztendlich dazu dienen, dass Gott lässt das zu, damit der Mensch nachdenkt. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir dafür beten, dass Menschen, dass ihre Herzen geöffnet werden, dass sie Jesus Christus erleben, dass sie eine Neuschöpfung werden. So wie Paulus das im 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und ich finde das so wunderbar, der Mensch ist so vergesslich. Ja, wir sind vergesslich. Wir hatten schlechte Zeiten, dann haben wir gute Zeiten. Gott hat wieder gute Zeiten geschenkt, so wie das in dem Vers heißt, in Apostelgeschichte 14. Und wir vergessen das. Uns geht's gut und irgendwann ist irgendeine kleine Krise und wir fangen an, oh, und meckern. Und trotzdem sagt Gott, es ist eine fast unglaubliche Tatsache, dass Gott uns so sehr liebt und alles von seiner Seite getan hat, dass der Mensch wieder in Beziehung kommt zu ihm kommt. Denn es heißt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In Psalm 16 heißt es, da sagt David, ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Und dann sagt er, an den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Und ihr Lieben, bei aller Freude an der Schöpfung, in den Urlauben und in den Reisen mit meiner Frau, da war immer unsere größte Freude, wenn wir Gleichgesinnte getroffen haben, Menschen, die Jesus liebten. Egal aus welcher Konfession die kamen, aber wenn wir Menschen gefunden haben, die Jesus liebten, da waren wir happy. Das war am schönsten. Menschen, die Jesus nachfolgten oder Menschen, die wir zum Glauben führen konnten und sie eine neue Schöpfung in Christus wurden, das war die größte Freude. Es ist immer noch die größte Freude. Es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Und das ist so wunderbar. Wir können Gott für diesen Status der neuen Schöpfung jeden Tag in unserem Leben aufs Neue danken. Denn Jesus Christus hat einen sehr hohen Preis dafür mit seinem Blut bezahlt. Und wir lesen auch von Jesus im Lukas-Evangelium im 20. Kapitel. Zur selben Stunde frohlockte Jesus im Geist, er freute sich im Geist und er sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen, also die in der Welt sagen, sie sind weise und klug, dass du das verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja was, das Reich Gottes, den Vater, das, was Gott ausmacht, das, was er für uns bereitet hat, welche Hoffnung wir in ihm haben. Und er sagt, ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und wenn Jesus selbst solche kraftvollen Worte gebetet hat, wie können wir dann jemals daran zweifeln, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind und uns am Leben und an seiner Schöpfung erfreuen? Als erlöstes Kind Gottes trägst du das neue göttliche Wesen mit dir umher. Eine wandelnde Werbung für Gottes Liebe und für seinen Charakter. Und ein Hoffnungsträger für etwas Neues, was Gott einmal tun wird. Wenn Menschen keine Hoffnung haben, sind wir diejenigen, die ihnen sagen können, ich habe eine Hoffnung. Die geht über das hinaus. Ich beiß mich hier nicht fest. Ja, schön, ich kann Karriere ein bisschen machen, aber was ist, wenn die wegbricht? Ich habe immer noch eine Hoffnung. Was ist, wenn ich einen Unfall baue? Mein Auto ist nur noch Schrott. Was ist, wenn man mich enteignet? Ich habe immer noch eine Hoffnung. Ich habe Jesus Christus in mir. Ich habe eine ewige Hoffnung. Wow, so wunderbar. Und ich möchte auch zum Schluss kommen. Die natürliche Schöpfung, die kann uns eine kurze Zeit Freude bereiten, aber die neue Schöpfung in uns, die schafft ein ewiges Gewicht von Freude und Hoffnung, die uns niemand mehr rauben kann. Niemand. Was kann ich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalten können uns trennen von der Liebe Gottes. Wow. Laufen wir also nicht mit so einem strengen und sauren und zensierenden Blick umher? Ich kenne das auch. Ja? Und glauben, dass wir dann damit geistig wirken, das schreckt die Nichtchristen ab. Wir brauchen eine neue Einstellung, wir brauchen ein neues Herz, einen beständigen Geist, wie David sagt, die Gewissheit, geliebt und gewollt zu sein und richtig zu sein, meint nicht, dass wir alles richtig machen, aber richtig hingestellt zu sein. Wir haben das gesungen vorhin in einem Lied. Er hat uns richtig dargestellt vor dem Vater. Christus hat uns gerecht dargestellt. Du bist in diesem neuen Status als eine neue Schöpfung vor Gott. Du musst dich nicht mehr selber verdammen, nur weil du mal einen Fehler machst. Oder nicht normal, aber ja. Er liebt uns, er liebt dich. Und das ist das, was uns befähigt, das Leben zu genießen und nicht ungenießbar zu sein. Und sich an dem zu freuen, was Gott uns in Christus alles geschenkt hat. Und dazu, ihr Lieben, zählen auch unsere Geschwister, zählen auch die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, in dieser Stadt. Und dazu zählen auch die Gaben des Geistes. Dazu zählt auch die Hoffnung auf das ewige Leben, die Erwartung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt noch ein letztes. Und ich glaube, es gibt auch, das können wir nicht beurteilen, aber Gott weiß es. Es gibt in unseren Kreisen, egal in welchen Kirchen und Gemeinden wir uns befinden, auch bei uns, es gibt Menschen, die haben noch diese neue Schöpfung nicht empfangen. Wir können, ich sage es mal so, wir können christlich sozialisiert sein, weil wir irgendwo groß geworden sind im christlichen Elternhaus. Und wir kennen die christlichen Werte, wir können vielleicht sogar die Bibelstellen auswendig. Aber die neue Schöpfung ist ein Unterschied. Wir müssen wiedergeboren werden, sagt die Bibel. Und das muss geschehen. Es ist nicht einfach nur, dass wir glauben, was die Bibel sagt, oder für wahr halten, sondern es geht wirklich darum, dass wir wiedergeboren werden. Und Gott möchte vielleicht den einen oder anderen das heute mal so verinnerlichen und sagen, hey, hast du schon mal zu mir gesagt, komm in mein Herz, komm in mein Leben, bestimm du mein Leben, vielleicht bist du immer noch der, der bestimmt.